Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Session Börse at Home. Jeden Montag 30 Minuten Anleger-Know-how. Heute mit einem Thema, das sicherlich viele von Ihnen schon berührt hat, nämlich Deutschlands wichtigster Index, der DAX. Der ist in diesem Jahr 35 geworden und wir nehmen das zum Anlass. Und nicht nur das, dass er Geburtstag hatte, sondern dass es sich auch massiv weiterentwickelt im Moment, nehmen wir zum Anlass für eine Session 30 Minuten lang über den DAX zu sprechen. Bei mir ist Serkan Bahtir von Stocks. Er ist zuständig für den DAX und entwickelt ihn weiter. Veronika ist heute leider nicht dabei, die wird das nächste Mal wieder zu dem Thema mit uns sprechen. Hallo Serkan, schön, dass du da bist.
Hallo Edda.
Und Sie können wie immer Fragen stellen. Sie sehen rechts das Fragepanel, geben Sie da einfach ein. Ich gebe die dann weiter und wir beantworten die entweder gleich, je nachdem, wie es reinpasst oder am Schluss dieser 30-minütigen Session. Fangen wir doch mal mit der Geschichte an, Serkan. Geschichte kann ja sehr, sehr spannend sein. Was kannst du uns erzählen aus den Anfängen des Index und wie er sich weiterentwickelt hat in den ersten Jahren?
Ja, klar. Also erstmal danke schon, dass ich hier heute dabei sein darf. Ich habe ja einige Sessions schon immer von Börse at Home angeschaut und das Format finde ich super. Und du bist natürlich Börse at Börse, aber ich bin tatsächlich Börse at Home heute. Und genau, zum DAX. Also tatsächlich, der DAX hat ja eine Historie, den viele aus 1988 kennen, wo der sozusagen entsprechend kalkuliert wurde, also auf der deutschen Börse-Seite. Aber tatsächlich geht das noch weiter zurück auf 1959, wo eine Privatbank entsprechend angefangen hat, die täglich zu kalkulieren. Und das war Bankhaus Hardy, ein Privatbank aus Berlin. Und so hat sozusagen die Geschichte von DAX angefangen. Erstmals war die Berechnungszeit von 11.30 Uhr zu 13.30 Uhr mit einer minütlichen Frequenz. Je nachdem natürlich, dass der Handel sich entwickelt hat, hat sich auch diese Frequenz geändert, dass wir heute zum Beispiel bei einer sekundären Kalkulation sind. Da sind auch nicht viele Indizes noch nicht so in der Frequenz, muss man auch sagen, dass der DAX schon seit einigen Jahren schon da ein Rollenmodell ist. Und wieso ist so eine Sekundärkalkulation wichtig? Weil alle Finanzprodukte, die auf den DAX kalkulieren, die als Benchmark haben, müssen natürlich entsprechend auch diese Kalkulation, diese Real-Time-Pricing auch dann natürlich reflektieren. Und darüber hinaus profitieren natürlich die Anleger, das Ökosystem und so weiter. Ja. Also es ist sehr wichtig, das an der Stelle zu erwähnen.
Und ihr veröffentlicht den auch sekundenweise.
Richtig, genau. Mhm. Natürlich, dass die Technologie auch mit der Zeit sich entwickelt hat, mit der Einführung von Cetra, ist das natürlich auch dann dementsprechend wichtiger geworden damals. Für das Ökosystem habe ich gesagt, weil natürlich auch an vielen anderen Plattformen die DAX-Titeln plus der Index auch entsprechend gehandelt wird, ist es natürlich ein sehr wichtiger Benchmark für das Ökosystem. Der Index an sich war ganz am Anfang nur als Performance-Index berechnet und danach kam auch dann die Version Preis-Index, Performance versus Preis-Index, da können wir da später ein bisschen in Detail gehen. Mhm. Aber im Grunde genommen ist das ein bisschen so Historie zu 35 Jahren. Ja.
Und die Zusammensetzung, das hat sich ja auch gewandelt. Also am Anfang waren da auf qualitative Kriterien oder die ersten Jahrzehnte, würde ich sagen, die qualitative Kriterien ausschlaggebend. Und soweit ich mich entsinne, es gab einen Arbeitskreis. Vielleicht magst du das mal kurz erzählen, was es ursprünglich mal war und wohin sich es jetzt aus welchen Gründen entwickelt hat.
Genau. Also ganz am Anfang, also es gibt tatsächlich einen Arbeitskreis, das ganz am Anfang auch entschieden hat, welche Titel nach den Regeln auch dann in den DAX reinkommen oder rausgehen. Und ab 2002 wurde es auch tatsächlich so geregelt, dass entsprechend regelbasierter Ansatz angenommen wurde. Und Später wurde das auch dann für die anderen Indizes eingeführt, wie MDAX, TecDAX, SDAX und so weiter. Aber grundsätzlich ist meine Message immer, dass es regelbasiert ist und dadurch auch entsprechend keine manuelle Fehler und so weiter erlaubt. Die Regeln wurden aber natürlich immer von dem Arbeitskreis damals auch nochmal geprüft. Und entsprechend dann wurden die Regeln dann die Resultate veröffentlicht. Was hat sich aber dann, dann haben wir in 2018 eine große Konsultation oder Revolution gemacht in den DAXen. Da wurden zusätzliche Kriterien hingefügt, wie deutsches Governance Codex, also mehr qualitativ auch entsprechend. Das ist auch dann sozusagen von der von den, wie soll ich sagen, von den tagtäglichen Kriterien, die auf der Börse wie Umsatz, Turnover, Marktkapitalisierung zusätzlich als Regeln dazu gekommen sind. Genau.
Ja, aber jetzt sind wir bei, ist ja nur noch eine einzige übrig geblieben. Jetzt außer diesen Dingen wie Governance, aber ist es ja vor allen Dingen der Börsen, die Marktkapitalisierung. Der Börsenumsatz ist ja inzwischen kein Kriterium mehr, oder?
Tatsächlich so, genau. Und es gab ja auch Diskussionen in der Vergangenheit, ob wir volle Marktkapitalisierung oder auf Free Float, also es gab Zwischendiskussionen immer, welcher Ansatz besser ist. Aber es hat sich natürlich herausgestellt seit den Jahren, in dem es sozusagen effektiv ist, Free Float Marktkapitalisierung, es hat sich einetabliert und entsprechend ist das der Ansatz, der richtige Ansatz für DAX.
Und was ist der Grund dafür? Was ist jetzt besser bei der Free Float Marktkapitalisierung, rein fachlich?
Bei der Free Float, das reflektiert tatsächlich entsprechend, was im Markt für eine Aktie sozusagen die Aktien, die verfügbar stehen für den Investoren. Und dadurch kommen natürlich, denken wir, es ist nicht nur da bei dem DAX so, dass entsprechend bei Indizes die Free Float Market Kapitalisierung nutzen, einen realen oder eine Reflexion, eine bessere Reflexion von dem, von den Investoren oder von den Investoren plus von der Aktionärstruktur sozusagen ist, ja.
Okay, ein Stichwort Konsultation. Du hast es gerade erwähnt. Ihr hattet 2018 größere Konsultationen gemacht, wie vor der großen Reform. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie funktioniert das?
Also eine Konsultation, also allgemein für jede Änderung, die als ein Index-Provider bei den Indizes vornimmt oder vornehmen möchte, muss entsprechend konsultiert werden, weil natürlich die Nutzer von diesen Indizes auch Produkte haben und entsprechend das auch prüfen müssen, ob die Regeln, die wir vorgeschlagen haben oder ändern möchten, zu den Produkten passen. Es gab in der Vergangenheit, wie du das erwähnt hast, mehrere Konsultationen. Entweder geht es in die technische Richtung oder auch dann, wie zum Beispiel mit der letzten großen Konsultation, ob der DAX sozusagen 30 Werte oder 40 Werte haben sollte. Und der Konsultationsansatz ist ein kontinuierlicher Prozess. Und es werden sehr oft Konsultationen gemacht, aber einige sind dann natürlich mehr populär. Und wir haben jetzt gerade einen davon, wo wir entsprechend für DAX und DAX-Indizes einige Fragen gestellt haben an den Markt, Marktteilnehmer und Ökosystem. Da sind wir live seit 1,5 Wochen, geht bis 8. November und da warten wir natürlich auch Feedback von Investoren, Marktteilnehmern, Market Participants sozusagen, in dem Sinne auch die Produktanleger und natürlich auch von Retail, ja.
Also ihr fragt in der Breite, ich werde auch, das ist ein Fragebogen, ich werde den Link dazu mit der Mail zu der Aufzeichnung von dieser Session hier allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitschicken. Ihr fragt in der Breite, wie viel haben wir das letzte Mal mitgemacht? Das würde mich interessieren, wie viel Investorinnen und Investoren waren dabei bei den, weißt du das, in den 2018er Konsultationen?
Also in der 2018er, 2020er, glaube ich, waren es tatsächlich, es kommt, wie gesagt, auf die Frage, ja, und da hatten wir mehrere hunderte Feedback, als wir die Frage gestellt haben, soll DAX 30 Werte haben oder 40 Werte? Und aber am Ende des Tages ist tatsächlich die Anzahl von den Antworten relevant und auch nicht relevant, weil zum Beispiel, als wir letztes Jahr eine Konsultation gemacht haben, da hatten wir deutlich weniger Teilnehmer. Aber diese Teilnehmer waren tatsächlich die Institute, die entsprechend entweder den DAX als Produkt haben mit Benchmark oder entsprechend irgendwo in dem Ökosystem natürlich teilnehmen. Und das ist auch noch ein Faktor. Die Meinung von dem Handel ist natürlich super wichtig. Und entsprechend covert das Ökosystem mäßig natürlich auch. Und jetzt, technisch natürlich, ja. Genau. Ja.
Und jetzt fragt ihr nach der Kappungsgrenze. Vielleicht magst du mal erklären, wo das herkommt, die Diskussion, und was für eine Frage genau gestellt wird.
Ja, also an sich die Kappungsgrenze. Wir haben eine Kappungsgrenze von 10%. Das bedeutet, bei einem Index, bei dem DAX, entsprechend der höchste Wert bei 10% gekappt wird. Das bedeutet, alle 3 Monate zum Verkettungstag wird dieser eine Wert oder mehrere Werte, können es auch sein, 10% auf 10% gekappt. Und dann geht es natürlich mit der Marktentwicklung entsprechend bis zum nächsten Verkettungstag, was in 3 Monaten ist, entsprechend weiter. Wir sagen jetzt, wir wollen wissen von den Marktteilnehmern, von den Produktanlegern entsprechend, was die denken, wenn wir diese 10% auf 15% erweitern. Und die Diskussion ist nicht neu. Wir hatten das schon mal in der Vergangenheit ein paar Mal. Und wir haben gesehen, dass da ein Erklärungsbedarf und nochmal ein Bedarf gibt zu fragen. Und deswegen haben wir speziell dafür eine Konsultation gestartet. Es gibt noch andere 2 Themen, die aber auch wieder zu Kappung oder zu Kappung einen Link haben. Und das ist mehr für die Produktanbieter entsprechend. Weil, wie du weißt, es gibt aktive Manager, es gibt passive Manager. Dadurch sind es auch unterschiedliche Regeln durch Usage-Fonds. Und da gibt es KGB, also Kapitalanlagengesetze, wie 206 oder 209, mehr im Detail. Und da sind unterschiedliche Kriterien gefragt. Und was die Portfolio-Manager oder die Investoren berücksichtigen müssen. Und deswegen haben wir gesagt, noch nicht eingeführt, aber entsprechend neue Funktionalitäten in die Pipeline genommen. Das bedeutet Intra-Quarter-Capping. Wenn wir jetzt angenommen auf 15% gehen würden und ein Titel mehr wie 15% eine Gewichtung hat, in diesem Quartal, dann würden wir auch die Möglichkeit haben, entsprechend diesen Titel wieder runter auf 15% zu kappen und so weiter. Also das bedeutet, das gibt mehr Sicherheit und mehr Handlungsraum für die Portfolio Manager, für die Produktanbieter, indem sie innerhalb von diesen 3 Monaten zwischen 2 Verkettungstagen das Produkt managen. Die müssen dann nicht nach 2 Monate oder einige Zeit warten, bis dieses Verkettungstag kommt und entsprechend der Index wieder gekappt wird. Mhm. Also es ist fast so eine, ich würde mal sagen, so eine Schnellreaktion zu der Gewichtung. Genau.
Weil Sie ja selbst auch eine Höchstgrenze für die einzelnen Werte in Ihrem Portfolio haben.
Genau. Tatsächlich. Mhm. Tatsächlich. Also es gibt 5, 10, 40 Regeln und einmal die 20, 35 Regeln, die für passive Investoren relevant sind und die andere für die aktiven. Genau.
Und was ist jetzt so der Vorteil und was sind die Nachteile von der Kappung, sagen wir mal bei 15%? Was bringt das an Vorteilen? Was bringt das für Nachteile mit sich?
Also der Nachteil, also das muss man sich von einer Unternehmenssicht vielleicht anschauen, ob mein Wert gekappt wird oder nicht. Entsprechend, das kann für ein Unternehmen wichtig sein oder auch nicht, weil am Ende des Tages muss ich auch an der Stelle sagen, dass wir von der Unternehmensseite auch jetzt kein Feedback bekommen haben oder so etwas. Aber seine Vorteile, dafür tatsächlich gibt es keine richtige Antwort. Je nach Produkt, je nach Produktanbieter und die Marktsituation gibt es Vorteile und Nachteile. Konzentration, Limite. Einige Investoren oder einige Marktteilnehmer sind für Konzentration Limits, einige nicht. Und da gibt es tatsächlich sehr unterschiedliche Meinungen.
Okay, danke dafür. Also wie gesagt, alle, die hier dabei sind, die kriegen von mir den Link und sind dann herzlich eingeladen, an diesem Fragebogen, mit dem Fragebogen an der Konsultation mitzumachen und ihre Meinung so in die weitere Entwicklung einfließen lassen. Apropos weitere Entwicklung, was ja auch immer in der Diskussion war und auch immer noch in Teilen aufkommt, weshalb wird aus dem DAX kein reiner oder weshalb werden ESG, also Nachhaltigkeitskriterien, nicht als weiteres Kriterium aufgenommen? Was habt ihr da für Gründe, das nicht zu tun?
Ich würde mal so sagen, der DAX hat nicht den Ansatz, ESG zu sein. Also das ist nicht ein ESG-Index. So fange ich immer an. Und aber wir wissen auch, dass natürlich es gibt Investoren, für denen ESG, Nachhaltigkeit, Kriterien wichtig sind. Und dafür haben wir andere Indizes in der Vergangenheit kreiert. Und da werden dann auch ableitend von der DAX-Familie entsprechend einige Indizes wurden kreiert, wie DAX 50 und DAX ESG zum Beispiel. Und da werden entsprechend auch dann die Nachhaltigkeit-Kriterien angewendet. Und für die Investoren stehen die zur Verfügung. Die Challenge ist auch entsprechend, dass es unterschiedliche Meinungen zu Nachhaltigkeit gibt. Und das haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr stark gesehen. Plus kam auch natürlich die regulatorischen Anforderungen, die es auch dann schwierig gemacht haben, für Indexanbieter, aber auch für Produktanbieter das passende Produkt anzubieten. Und deswegen gibt es für meistens in jedem Fall für einen Anbieter auch ein Index. Das haben wir in den letzten Jahren so gesehen, dass der Trend in die Richtung gegangen ist. Also kein One-Size-Fits-All-Ansatz sozusagen.
Und auf einige von euren ESG-Varianten gibt es ja auch handelbare Produkte drauf. Die sind ja auch in Teilen investierbar im
Tatsächlich
ETF-Sektor,
so.
oder?
Es gibt, ohne jetzt hier natürlich Produkte zu sagen, aber es gibt tatsächlich einige Indizes, auf denen auch natürlich Produkte vorhanden sind. Nicht nur auf der ETF-Seite, sondern auch natürlich auf Eurex, auf Derivate und so weiter. Genau.
Ein weiterer Punkt, der häufig überlegt wird, ist inwieweit der DAX, ich bleibe jetzt mal kurz noch beim DAX, inwieweit der DAX den ganzen Markt abdeckt, also die ganze Wirtschaft repräsentiert, die in Deutschland an der Börse gelistet ist. Ich meine, nicht börsennotierte Unternehmen sind da ja ohnehin nicht präsent, da gibt es auch einige sehr große. Aber die Überlegungen gehen ja in die Richtung, dass es eher schon eine relative Branchenkonzentration hat, eine Konzentration auf ältere Industrien. Jetzt die Frage, was würde es bringen oder was würde es bedeuten, den DAX noch größer zu machen? Da ist ja immer eine der Überlegungen, was passiert dann tatsächlich mit der Marktkapitalisierung? Steigt die wirklich so? Also kann man da eine zweite Reihe aufnehmen? Wie siehst du das? Wie siehst du das aus eurer Sicht her?
Ja, also tatsächlich, also Industrie ist natürlich also wir sagen ja, der DAX ist hier ein Barometer für die deutsche Wirtschaft. Und man vergleicht das sehr oft mit USA oder mit einem Nasdaq und so weiter, wo entsprechend auch viel mehr Technologieunternehmen sind. Das kann man einfach nicht vergleichen. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Derzeit mit DAX bilden wir ungefähr 85% von dem gesamten Market Cap. Mit den breiteren Indizes wie HDAX und so weiter reichen, also gehen wir schon auf 95%.
Ganz
Und
kurz für diejenigen, die es nicht wissen, der HDAX, der ist DAX, MDAX und SDAX zusammen, ja?
ja, zum Beispiel, genau, richtig, genau.
Okay.
Und aber wie gesagt, das ist, wir können nur das abbilden, was tatsächlich verfügbar ist. Und da sagen wir auch immer, dass der deutsche Finanzmarktplatz sehr wichtig ist und dass entsprechend auch diese Börsenkultur sich noch entwickeln muss. Und dann wird natürlich auch entsprechend, würden wir in der Lage sein, auch mehrere Industrien oder Technologieunternehmen und so weiter bei den Indizes auch dann zu sehen, ja.
Und was gibt es da jetzt aus deiner Sicht für investierbare Alternativen?
In der DAX-Familie meinst du
Ja, genau,
wahrscheinlich? Genau,
genau.
also es gibt hier den DAX als Hauptindex natürlich, aber es gibt natürlich auch den Tech-DAX, den Mid-Cap, den MDAX und den Small-Cap SDAX. Und wir haben ja auch in 2018 den Segment oder den Tech-Classic entsprechend Kriterium zwischen den Tech-DAX und den allen anderen Indizes aufgehoben. Das bedeutet, was bedeutet das? In der Vergangenheit wäre es für ein DAX-Unternehmen, der nicht, der vielleicht Tech ist, nicht in den Tech-DAX reinzugehen. Und das wurde auch dann entsprechend in 2018 eingeführt, sodass ein DAX-Unternehmen auch in Tech-DAX sein kann. In der Vergangenheit war das nicht der Fall, ja.
Dann, wie geht's weiter? Also, was sind so die Entwicklungen, denen ihr jetzt entgegenseht?
Also das Index-Business ist ja tatsächlich so, es muss kontinuierlich geschaut werden, wie der Markt, was für Marktereignisse passieren, kommen und dadurch, wie ist die Methodologie von diesem Indexanbieter für bestimmte Familien bereit, um diese Marktereignisse zu unterstützen. Es ist auf einer Seite natürlich ein Daten- und Technologie-Business und entsprechend muss man sich auf der Seite auch kontinuierlich immer entwickeln. Was wir jetzt gerade machen, die ganzen Änderungen, die wir über die Jahre gesehen haben, seit 1988, Einführung von unterschiedlichen Regeln, das geht weiter. Und wir haben letztes Jahr mit einem internen Projekt angefangen, dass wir zwei Plattformen migrieren, an dem DAX und Stocks sozusagen Familien zusammenkommen. Und dadurch erweitern wir entsprechend auch die DAX-Familie mit neuen Funktionalitäten, diese Untoquote Capping und einige anderen Änderungen, die ich erwähnt habe, sind ein Teil davon. Zum Beispiel Performance-Indizes werden in der Zukunft auch dann so sein, dass die Dividendeneinnahmen entsprechend in den gesamten DAX-Index verteilt werden, anstatt in einen einzigen Wertpapier, der die Dividende zahlt. Das sind so halt Änderungen, die wir nächstes Jahr dann entsprechend dann angehen werden. Es geht auch mehr in die Richtung, ein bisschen mehr international. Und natürlich immer noch die deutsche DNA beizubehalten, aber einige Änderungen, die in den letzten Jahren passiert sind mit dem Ökosystem, mit den Marktteilnehmern, Produktanbietern, die einige Änderungen müssen wir auch dann bei dem DAX auch dann entsprechend einführen.
Stichwort Performance Index, Frage zur Einordnung. Ist der DAX, wenn einer der letzten, eigentlich von den großen Indizes, einer der wenigen Performance Indizes? Woran liegt das und weshalb setzen andere wiederum große Indizes, vor allen Dingen im anglosächsischen Raum, auf Preisindizes?
Das ist, wie gesagt, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Es gibt sehr unterschiedliche Versionen von diesen ganzen Indizes, also ein DAX Net Return, Gross Return. Es ist aber genauso, wie das Portfolio entsprechend, was für Investitionen oder Risikoprofile den Nutzern verspricht durch die Prospekte. Ein Performance-Index im klassischen Sinn reinvestiert die Dividenden, die Einnahmen wieder in den Index rein. Die anderen, die ein Preisindex ignoriert alle Einnahmen außer der Preisentwicklung. Und dadurch gibt es natürlich unterschiedliche Portfolio-Management-Techniken, die man entsprechend anwenden muss. Und wie gesagt, es gibt Anleger für beide Versionen. Und deswegen gibt es ja auch heute bei vielen Indexanbietern, bei vielen Produkten beide Versionen, Preis versus Performance-Index. Und dann gibt es die Euro-Versionen, US-Dollar. Dann kommt natürlich auch das Ganze, wie sind meine Einnahmen, in welcher Währung, müssen die konvertiert werden, dann kommt man auf die Hedged-Indizes und so weiter. Also da baut man tatsächlich auf die Indizes mit den Versionen an, auf.
Aber die veröffentlichten, also ich sage jetzt mal, wenn Index nicht nur als Underlying für ein Investment dient, sondern vor allen Dingen auch in den Nachrichten der Berichterstattung als Barometer für den Zustand der Börse, dann sind sie ja im Wesentlichen Internationalpreisindizes, oder ist das falsch?
Das ist richtig, genau, ja.
Okay. Hier ist auch eine Frage, die passt da sehr gut zu. Vielleicht kannst du uns eine Einordnung geben, welchen Stellenwert der DAX so im europäischen Vergleich hat.
Das ist eine sehr gute Frage, weil wir denken, dass der DAX natürlich sehr, sehr wichtig ist für den für DAX, also für den deutschen und für den deutschen Anleger. Darüber hinaus wird er aber sehr oft als Benchmark, aber auch als Investmentvehikel in Europa durch unterschiedliche Asset Manager auch genutzt. Also der hat definitiv seinen Performance entsprechend, wie soll ich sagen, also der ist definitiv wichtig in dem Sinne, dass er bei mehreren Produkten als Benchmark genutzt wird, ja.
Und ja, ohnehin, also mal unabhängig davon, sollten wir ja immer mal daran erinnern, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, dass der Homebase, also die Fokussierung auf den eigenen Markt, grundsätzlich ein bisschen zu eng ist hier bei uns. Also man sollte immer auch noch mal so über die Grenzen hinaus gucken. Aber umso schöner, wenn das andere dann ja auch tun, indem sie den deutschen Markt sozusagen abbilden, mit über den DAX. Was meinst du, was für, oder hast du noch ein paar spannende Themen, die bei euch gerade aktuell sind, an Indextrends, an Themen?
Ja, also das eine mit der kontinuierlichen Entwicklung habe ich ja schon erwähnt. Aber wir haben natürlich auch die ganzen Stocks-Indizes und da sehen wir auch andere Trends wie Themenindizes, Nachhaltigkeit natürlich auf alle Fälle. Und da ist das auch tatsächlich so, dass entsprechend Investoren sehr Nischprodukte auch finden können oder Themen. Die sind dann wieder zu unterscheiden von den Sektoren zum Beispiel. Indizes sind sehr interessant. Zudem die auch wirklich einen sehr Nischbereich auch dann abdecken. Auf der anderen Seite haben wir auch dann entsprechend nachhaltige Indizes, die tatsächlich auch in die Richtung gehen, mit je mehr neuen Unternehmen, die sowieso den Ansatz Nachhaltigkeit haben in deren DNA, wird es auch in der Zukunft sehr interessante Themenindizes auch dann geben, zu dem Angebot, was wir sowieso jetzt haben. Genau.
Wie ist das bei einem Sektorindex, oder bei einem Themenindex im Vergleich zu einem Sektorindex? Was unterscheidet die und geht ihr da anders vor in der Zusammensetzung, also in der Auswahl und in den Regeln dahinter?
Ja, also am Ende des Tages sind Themenindizes, wie gesagt, sehr datenbasierende Indizes. Also da muss man tatsächlich sehr Research machen. Sektorindizes sind mehr zyklisch und die Investitionen oder die Trends gehen mehr in zyklischen Schritten entsprechend, wie die Wirtschaft sich entwickelt. Aber auf den Themenindizes ist es mehr ist richtig long-term, also Langzeitinvestitionen und entsprechend da ist tatsächlich wichtig, die Daten und wie man diese Daten entsprechend processed. Das bedeutet, es gibt unterschiedliche Anwendungen oder Techniken, wie man diese Daten auch dann ansetzt und entsprechend in den Index reinnimmt. Es fängt schon an, entsprechend, dass wir Research machen, indem wir uns Patenten anschauen zum Beispiel. Das ist ein richtig spannendes Thema und wie das Businessmodell sich in der Zukunft dann entwickeln kann. Aber zu deiner Frage, Sektor mehr zyklisch, Themen basierend mehr in Zukunft, Long Term und genau, Long Term Investments.
Vielen Dank für deine Zeit, Serkan. Wenn du uns
Gerne.
noch was mit auf den Weg geben möchtest, ist das genau der Moment. Und an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn Sie eine Frage haben, dann bitte jetzt stellen.
Genau, also nur vielleicht als letztes Thema von meiner Seite. Das Index-Business, wie wir sagen ja immer, das ist ein Daten-Technologie-Business, aber am Ende des Tages sind da wirklich viele Menschen dahinter und um das Ganze zu verwalten. Ich glaube, das ist in der ganzen Value Chain, ob es ein Indexanbieter ist, ob es der Handel ist, ob es ein Produktanbieter ist, da sind tatsächlich sehr viele Leute damit beschäftigt, tagtäglich das ganze Ökosystem, um das funktionieren zu halten. Und da lege ich sehr viel Wert, dass das immer sozusagen aufs Tageslicht kommt, weil viele, viele Leute denken, dass es entsprechend so ein Knopfdruck-Business ist. Aber am Ende des Tages, wir sehen ja an der Börse, da sitzen ja auch noch Leute und Händler. Und entsprechend ist es ein wichtiger, wichtiger Punkt, um zu erwähnen, ja.
Dann danke ans gesamte Team. Und kommende Woche spreche ich mit Markus Thomas von Xenix über die Qualität, die Beurteilung von ETFs. Und für heute war es das für den DAX. Danke dir, Serkan. Und
Dankeschön
allen,
auch.
die dabei waren, alles Gute bei Ihren Investments in DAX, vielleicht in DAX-ETFs oder etwas Ähnliches aus
Genau.
dem Software-Universum.
Dankeschön.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.